Sie hören jetzt SWR 1 Leute als Podcast mit Wolfgang Heim.
SWR 1 Leute heute Vormittag mit Adrine Simonian, eine Frau, die viele Jahre und sehr erfolgreich als Opernsängerin gearbeitet hat und die heute was ganz anderes macht. Sie produziert Pornofilme. Guten Morgen.
Guten Morgen.
Herzlich willkommen.
Freue mich, hier zu sein.
Wie geht's Ihnen?
Wunderbar.
Wie war die Anreise von Wien nach Stuttgart?
Ganz toll.
Alles
ganz
bestens?
Unkompliziert. Alles ja. Bestens. Ja.
Und Stuttgart ist ja auch ein künstlerisches Pflaster, weil die Oper hier, also ihr früheres Metier, ja ganz besonders gut ist.
Na, vor allem das Opernhaus ist so schön. Ich liebe das Stuttgarter Opernhaus.
Sie meinen jetzt die architektonische Geschichte?
Architektonische einerseits, aber auch wie sie geführt ist und die Sänger und das Programm. Ich finde es großartig.
Akustik auch?
Ja, ganz toll.
Ja?
Ganz toll.
Singen Sie noch?
Ich? Nein.
Warum nicht?
Keine Lust.
Keine Lust?
Nein.
Darf ich ein Geheimnis verraten?
Alles.
Sie haben sich mit unserer Assistentin für 11 Uhr verabredet, um eine Zigarette zu rauchen.
Richtig.
Wie geht das oder wie ging das überhaupt früher zusammen? Also professionell zu singen, Opern zu singen, Arien zu singen und zu rauchen?
Bei einem ist es so und beim anderen so. Also einer verträgt es gut, der andere kann es nicht einmal riechen. Wenn er es riecht, ist er schon stimmtot.
Ja.
Bei mir ging es und ich habe geraucht. Das ist mein Laster. Ich habe das nicht aufgeben wollen.
Und Sie sind mit einem Mann zusammen, der auch Opernsänger
Richtig.
Ist. Und dieses Laster ebenfalls
Seit 27
pflegt.
Jahren pflegt er das.
Erfolgreich.
Ja. Erfolgreich.
Raucht er mehr als Sie?
Inzwischen rauche ich mehr. Seitdem ich nicht singe, rauche ich mehr als er.
Ja, fehlt Ihnen eigentlich die Oper und die Musik?
Nein.
Wirklich nicht?
Nein.
Warum nicht?
Die Musik habe ich sowieso in meinem Leben, aber die Bühne an sich und das Theater fehlt mir nicht, nein.
Die andere Bühne, die Sie jetzt bespielen, die gibt es seit wie vielen Jahren?
Es hat vor 4 Jahren im Kopf begonnen und jetzt drehe ich schon seit 2 Jahren.
Okay. Ich könnte mir vorstellen, wenn Leute nur hören, sie war mal Opernsängerin, heute macht sie Pornofilme, dass relativ viele sagen, die Frau hat einen Knall.
Das Problem ist, weil Leute, wenn sie Oper hören, assoziieren sie damit Begabung, Talent, Glamour,
Kunst,
Studium, Studieren, Universität. Und sagt man Pornofilm, assoziiert man Prostitution, Drogen, Mafia, Rotlichtmilieu.
Okay. Ja. Ist das alles so falsch?
Ja, beides stimmt so nicht.
Okay. Also wir werden auch innerhalb der Sendung Zeit haben, das ein oder andere Klischee nochmal daraufhin abzuklopfen. Aber mir ist eigentlich aufgefallen, sozusagen in Vorbereitung auf dieses Thema, dass da schon ein paar Gemeinsamkeiten auch da
Viele.
Sind. Emotion spielt in beiden
Richtig.
Fällen eine Rolle und dieser Fall von Inszenierung.
Richtig, wobei ich nicht inszeniere.
Wie geht das? Eine Inszenierung zu machen, die nicht inszeniert wirkt?
Die Sexualität braucht keine Inszenierung. Wenn die Leute authentisch sind, dann lasse ich sie ausleben, wie sie die Sexualität empfinden.
Ja, aber auch die kann doch inszeniert sein.
Ja, aber ich mach's nicht.
Okay.
Also ich mache keine Spielfilme in dem Sinne.
Okay. Wie gut war Ihre Stimme zu Ihren besten Zeiten?
Ich war ein lyrischer Koloratur-Mezzo.
Aha.
Und Koloratur lag mir sehr gut. Also je schneller, umso besser.
Was heißt Koloratur?
Das sind diese Läufe.
Okay, also genau. Mozart?
Mozart, vor allem Rossini, Bellini, aber auch Richard Strauss.
Bizet?
Bizet habe ich. Ich habe Carmen gemacht, ja. Obwohl das kein Koloratur-Mezzo ist und eher ein schwerer Mezzo verlangt wird, aber ich habe es gemacht.
Wie gut waren Sie als Mezzosopranistin im Vergleich?
Sie mich nicht fragen. Das kann ich. Ich bin jemand, der sich selber nie zugehört hat, wenn er gesungen hat. Ich konnte, wenn ich mal eine Aufnahme von mir angehört habe, dann habe ich 2 Wochen nicht gesungen. Also ich bin nicht
Weil
von
Sie
denen,
so viele Fehler gehört haben oder
ja,
warum?
Ich war mir immer zu schlecht. Also
Sie hatten ein Maß an Selbstkritik, das nicht gesund war.
Kann sein.
Ja?
Kann sein.
Aber man kriegt es ja dann doch vermittelt und gespiegelt durch Kollegen, durch den Regisseur, durch die Art der Buchung, ja. Wird man besetzt, wird man nicht besetzt?
Richtig.
Hartes Business damals?
Auf jeden Fall, klar.
Warum?
Man hat die ganze Welt zur Konkurrenz. Es ist ja nicht so, dass ich sage, ich studiere hier Medizin. Und wenn ich in Wien bin, habe ich eine Konkurrenz, jemanden, der aus Bregenz kommt oder aus Graz. Und da hast du einfach die ganze Welt. Und der Beste kommt durch. Also einfach ist es nicht. Und wenn man es mal geschafft hat, sich wirklich zu halten auf Dauer, ist sehr, sehr schwer.
Diese Entscheidung aufzuhören dann vor 2, 3 Jahren, kam die Knall auf Fall oder war das das Ergebnis und das Ende eines längeren Prozesses?
Es war eine Entwicklung. Es war nicht so, dass ich von einem Tag auf den anderen gesagt habe, ach, jetzt höre ich auf und mache Pornofilme, sondern das war ein Prozess, man hat sich begonnen, damit auseinanderzusetzen und mit der Zeit wurde das immer größer und größer und dann hat man gemerkt, so, jetzt, ich will das nur mehr das machen.
Also diese Pornogeschichte wurde immer größer und größer, aber das funktioniert ja nur, wenn das andere, das davor platzierte, immer kleiner und kleiner wird.
Es wurde nicht in dem Sinne kleiner, dass ich weniger gesungen habe, sondern es wurde in dem Sinne kleiner, dass meine 24-Stunden-Tage zu 36-Stunden-Tage wurden.
Aha.
Also quasi, ich habe doppelt so viel gearbeitet.
Ja, aber wie funktioniert es dann in der Praxis? Ich meine, es ist ja irgendwie kaum vorstellbar, morgens aufzustehen und zu sagen, bis gestern Abend war ich Opernsängerin und ab heute Vormittag bin ich Pornoproduzentin.
Nee, das ging ja ungefähr gleich. Also ich habe schon produziert, wie ich noch gesungen habe. Mhm. Da waren die ersten technischen Versuche. Und am 16. Juli 2014 war meine letzte Vorstellung als Giuditta in Vivaldis Oper Giuditta.
Mhm.
Und ich kann mich sehr gut erinnern, ich kam ganz zum Schluss als Hauptdarstellerin auf die Bühne, verbeugte mich und dachte mir, danke für schöne 15 Jahre, adios.
Haben Sie gedacht oder auch gesagt?
Ich habe es mir gesagt, die Leute haben es nicht gewusst natürlich.
Okay, wenn wir den Namen klären, Frau Simonian, Adrine kommt woher und bedeutet was?
Er ist ein armenischer Name.
Aha.
Angeblich ist es altarmenisch und bedeutet Feuer. Aber das hat mir mal ein Priester gesagt.
Okay.
Aber ich weiß es
und
nicht.
Und Simonian bedeutet?
Simonian ist einfach armenisch, weil die Endung auf Jan ist.
Okay.
Also Simon.
Ihr also nur
Simon.
Ja. Armenien, eine armenische Historie, Vergangenheit, Familie.
Ja.
Ich habe gelesen, die ersten Lebensjahre haben Sie im Iran verbracht.
Richtig.
Wie kam das zusammen?
Armenier sind ja auf der ganzen Welt zerstreut und ein großer Teil ist eben im Iran.
Ja.
Und meine Eltern sind schon im Iran geboren.
Ah ja.
Und wir kamen dann 77 nach Wien und gänzlich dann 79.
Warum dieser Wechsel von Iran nach Österreich?
Also mein Vater war Großindustrieller und er wollte einfach für seine Kinder eine europäische Erziehung.
Aha.
Deshalb hat er sich dann Wien ausgesucht und wie dann die Revolution 79 ausbrach, hat er alles liegen und stehen lassen und ist abgehauen nach Wien.
Und was ist mit dem Geld passiert?
Alles weg.
Alles weg?
Alles weg.
Das heißt, eine reiche Familie war über Nacht eine arme Familie?
Genau. Mein Vater war dann Obst- und Gemüsehändler.
Aha.
Im Hannover-Markt und danach war er Schuster und zum Schluss war er Bäcker.
Wie haben Sie das als Kind erlebt?
Ich war sehr klein. Ich war 6, wie diese Revolution ausgebrochen ist. Und ich kann mich nur erinnern, dass ich damals, mein Vater war ja noch im Iran, wir waren ja schon in Wien, dass ich schrecklich geweint habe. Ich habe gesagt, der Vater soll sofort raus. Ich will nicht, dass mein Vater im Krieg ist. Und er kam dann auch.
Ja.
Als Kind nimmt man das gar nicht so wahr. Aber okay. Es war natürlich für meine Eltern, vor allem für meinen Vater, sehr, sehr schwer.
Und der hat sich dann arrangieren können mit diesen neuen Umständen? Oder?
Er musste. Er war damals 45, also auch kein junger, in dem Sinne zwar ein junger Mensch, keine Frage, aber mit 45 wieder von null anzufangen, drei Kinder zu haben, die Sprache nicht zu kennen, die Mentalität nicht zu kennen, das war schwierig.
Und diese schönen Vorsätze für die Kinder, denen, wie Sie gesagt haben, die entsprechende klassische Ausbildung zu finanzieren und zu ermöglichen, hat das funktioniert?
Ja.
Ja?
Ja. Wir haben alle studiert. und sind glücklich und machen hoffentlich unsere Eltern stolz.
Sie wiederum, also das heißt, Ihre Eltern leben auch noch?
Ja, sie leben
in Wien. Wien und in Österreich. Ihr Weg sah folgendermaßen aus. Sie haben dann an der Musikhochschule in Wien studiert.
Richtig.
Was haben Sie da genau studiert?
Ich habe als Kind erst einmal Geige gelernt, 10 Jahre. Mhm. Und dann habe ich ein Klavierstudium gemacht auf der Uni. Und dann kam ich erst zur Gesangspädagogik und so langsam in den 90ern habe ich gesagt, ich versuch's mal mit Oper und ging dann in die Opernschule.
Ja, das klingt so, als sei das eine gewisse Zeit nicht klar gewesen, in welche berufliche Richtung Sie sich entwickeln.
Nein, ich habe mich auch schwer entscheiden können. Also richtig die Entscheidung, ich versuch's jetzt als Sängerin, war 99.
Ja, was ist aus den Instrumenten geworden, dem Klavier und der Geige?
Geige spiele ich überhaupt nicht mehr. Hm. Aber Klavier spiele ich schon ab und zu.
Warum Geige nicht mehr?
Ich habe nie Geige gemocht.
So.
Das war nicht mein Wunschinstrument. Mein Wunschinstrument war Klavier, aber das durfte ich in dem Sinne nicht,
okay. Weil
meine 2 Geschwister schon Klavier studierten. Also.
Frau Simonian, als Feststand vor 2,5 Jahren, ich wechsle das Fach, also vom lyrischen Mezzosopran hin zur Pornografie. Was hat Ihr Mann dazu gesagt?
Der findet das toll.
Der findet es toll?
Der findet das toll. Der hat am Anfang, hat er sich angehört, was ich so mache oder was ich machen möchte.
Aha.
Dann habe ich die ersten Probeaufnahmen gemacht, um die Technik, die ich ausführen wollte, ob die überhaupt funktioniert oder nicht.
Aha.
Und der hat da gesehen und hat gesagt, er steht voll dahinter, er findet das ganz, ganz toll.
Gut, das war schon mal, denke ich, eine wichtige Unterstützung.
Ja.
Wie haben Ihre Kollegen der Wiener Volksoper reagiert?
Ich habe es ja sehr wenigen gesagt. Das haben nur vielleicht 4, 5 Leute gewusst.
Mhm.
Interessanterweise haben einige gesagt, sie sind nicht erstaunt. Weil wenn ich einen Fachwechsel gemacht hätte, dann hätten sie von mir entweder erwartet, dass ich in die Pornografie gehe oder als Puffmutter ende.
Okay.
Fragen Sie mich nicht, warum. aber
gestatten Sie mir, Frau Simonian, die Frage, ob eine Puffmutter auch eine Alternative gewesen wäre?
Nein.
Okay.
Nein, definitiv nicht. Und es kam erst später raus.
Ja.
Also ich habe nur von Kollegen erfahren, dass das erstes Thema in der Volksoper war.
Frau Simonian, weil wir vorhin über Ihren Vater gesprochen haben, der ja auch 85-jährig in Wien lebt.
Richtig.
Weiß der, was Sie machen?
Ja.
Wie findet er das?
Es ist sehr, sehr interessant, weil ich komme aus einem sehr, sehr konservativen Haushalt. Und es wurde eigentlich kaum über Sexualität geredet. Also ist Aufklärung sehr schlecht. Und ich habe sie langsam peu à peu erklärt, was ich mache. Und jetzt mit 85 mein Vater und 80 meine Mutter, jetzt beginnen die über Sexualität zu reden. Es ist sehr, sehr spannend.
Aha. Haben die denn schon mal einen Film angeguckt, den Sie gemacht und gedreht haben?
Sie haben sich tatsächlich einen Film angeguckt. Sie haben nicht gesagt, wie sie es finden oder wie sie es nicht finden. Also ich weiß nach wie vor nicht, ob es ihnen gefallen hat oder nicht.
Okay.
Aber es wird jetzt über Sexualität geredet. Das, was tabu war, ist enttabuisiert.
Als Sie dann den Eltern das erste Mal so einen Film gezeigt haben, waren Sie dann wieder in der Rolle des kleinen Mädchens, das möchte, dass die Eltern das gut finden, was man macht?
Nein.
Nicht?
Ich war immer sehr unabhängig davon, was meine Eltern gut finden und nicht.
Ja.
Ja.
Das heißt, es war Ihnen letztlich auch völlig wurscht, was die anderen denken, was die anderen sagen. Sie haben für sich beschlossen, ich mache das Ding und ich ziehe es entsprechend durch.
Ja, weil ich auch die Pornografie neu definieren will und das auch tue.
SWR 1 Baden-Württemberg, Leute.
Die Stones, eine Band, die wann immer bei Ihnen laufen?
Also wenn wir im Auto sitzen, dann hören wir immer nur Rolling Stones.
Immer und ausschließlich?
Immer, also ab und zu mal auch Beatles. Mein Mann ist ein Beatles-Fan, ich bin nicht so ein Beatles-Fan.
Aha.
Aber ich sag zu 75% Rolling Stones.
Also wobei es ja Leute gibt, die in der Musikszene irgendwie wichtig sind oder Ahnung haben, die sagen, also kompositorisch, könne man die Beatles auf eine Stufe stellen, beispielsweise mit Mozart?
Finde ich nicht.
Nicht? Warum nicht?
Ich finde die Beatles nicht so interessant in ihrer Form, wie sie ihre Songs geschrieben haben, wie die Rolling Stones. Ich finde die Rolling Stones zum Beispiel um vieles vielschichtiger als Beatles.
Ja?
Ja.
Okay, also ich könnte mich dem anschließen, wobei man natürlich auch dazu sagen muss, das Repertoire der Stones ist natürlich unendlich viel größer, weil die machen das Ding seit 60 Jahren und die Beatles, das war ja ein relativ überschaubarer Zeitraum, in dem die unterwegs waren.
Ja, aber auch wenn man die Sachen von den 60er und 70er hört, von den Rolling Stones, die sind alle unterschiedlich. Ja. Jedes Lied ist für sich ein Unikat.
Und sie sind rockiger und sie sind härter.
Ja, fantastisch.
Frau Simonian, wir wollten über künstlerisch-ästhetische und möglicherweise auch feministische Pornografie sprechen. Gibt es das überhaupt, feministische Pornografie?
Ja, eindeutig.
Was ist das?
Also ich bezeichne mich sehr wohl als feministische Pornografin. Zum einen, weil ich selber eine Frau bin und das aus einer Sicht einer Frau zeige. Und andererseits auch mich als Feminist betrachte. Ich selber stand mit dem Feminismus eher auf wackeligen Füßen, weil die natürlich in den 80er Jahren eher für mich relevant waren. Und da kennt man Ali Schwarzer, Andrea Dworkin, Catherine MacKinnon. Mit denen habe ich nichts anfangen können.
Und auch diese Porno-Kampagne damals in den 80er Jahren.
Richtig, wo einfach Catherine MacKinnon zum Beispiel gesagt hat, in der Theorie ist es Pornografie, in der Praxis ist Vergewaltigung.
Ja.
Und das mag vielleicht auch stimmen, je nachdem, wie das produziert wurde. Ich mache es jetzt ganz anders. Hm. Ich arbeite ethisch ganz sauber.
Was heißt das?
Ist einfach vielleicht erklärt, dass Moral für mich überhaupt keine Rolle spielt in meinem Leben. Moral finde ich vollkommen uninteressant, das ist von der Gesellschaft gemacht. Hm. Aber Ethik ist das A und O.
Was ist der Unterschied zwischen Moral und Ethik?
Es geht um das Menschliche, es geht um das menschliche Wesen. Es geht nicht um etwas, was die Gesellschaft mir aufzwingt. Du musst heiraten und dann ein Kind bekommen. Du kannst nicht erst ein Kind bekommen, dann heiraten, weil das ist schon einmal unmoralisch. Das interessiert mich überhaupt nicht. Es geht nur um den Menschen. Es geht um die Würde eines Menschen.
Und das bedeutet, kurz zusammengefasst, auch für Ihre Arbeit als Pornoproduzentin, was?
Das bedeutet, dass ich ganz eine eigene Art habe, mir Menschen auszusuchen, welche Menschen ich mir aussuche und wie ich mit denen umgehe und wie viel Freiraum ich denen lasse. Und ich sage immer, meine Darsteller sind die eigentlichen Regisseure, nicht ich.
Experimentelle künstlerische Pornografie. Das ist das, was nach eigener Aussage Adrine Simonian macht in Österreich. Genauer gesagt in Wien, Frau Simonian. Lassen Sie uns ganz kurz nochmal zur Abgrenzung klar machen, was Sie nicht machen. Also diese klassischen YouPorn-Filmchen interessiert Sie nicht.
Nein.
Es interessiert Sie auch nicht, dass alles in Großaufnahme gezeigt
Nein.
wird. Dass Frauen einen Orgasmus spielen.
Nein.
Dass das, was bei Männern im Orgasmus passiert oder mit dem Orgasmus passiert, auch in Großaufnahme gezeigt
Nein.
wird. Was interessiert Sie dann?
Die Psychologie der Sexualität.
Die Psychologie der Sexualität. Ja. Wo findet man die und wie findet man die?
Sie haben vorhin gesagt, Sie sind auf Inszenierung eingegangen. Man inszeniert ja auch. Ich inszeniere nicht.
Jeder inszeniert sich.
Es ist die Selbstinszenierung, aber es ist nicht meine Inszenierung. Das heißt, wenn Leute vor der Kamera bei mir stehen, haben sie keine Regieanweisung. Ich sage ihnen nicht, du hör mal zu, da steht die Kamera, dreh dich bitte so um, dass man dich dann auch sieht oder dass man die Geschlechtszelle sieht. Die schauen überhaupt nicht drauf.
Wie verständigen die sich? Also jetzt nehmen wir den klassischen
Fall.
Nein,
Moment. Die Pärchen sind ja in Wirklichkeit auch Pärchen.
Ach so.
Das sind keine zusammengewürfelten Leute.
Ach, ich dachte, bei Blind Date sind die zusammengewürfelt.
Blind Date, ja, aber bei Blackbox nicht.
Okay, also Blackbox, die kennen sich und die haben es auch schon gemacht und wissen, wie es geht, klar.
Ja.
Aber was ist bei Blind Date? Mann,
okay.
Frau kennen sich nicht, beide haben so eine Augenbinde.
Ja.
Die müssen sich doch irgendwie darüber verständigen, was sie beide wollen und was sie nicht wollen.
Also natürlich geht es auch so darum, dass ich die No-Gos vorher frage, was ist ein No-Go? Mhm. Es gibt dann halt, was weiß ich, Analsex ist und ein No-Go zum Beispiel, ja. Aber im Großen und Ganzen gibt es da überhaupt keine Sperren. Mhm. Die Leute gehen so weit, wie sie eben auch selber gehen. Da mhm. haben wir keinen Einfluss drauf.
Wie verständigen die sich?
Machen die überhaupt
stumm?
Nicht.
Passiert es einfach? Stumm. Reden die miteinander?
Nein, sie dürfen miteinander nicht reden.
Sie dürfen auch nicht
reden? Nein. Sie sehen sich nicht und dürfen miteinander nicht reden. Sie dürfen nur körperlich kommunizieren.
Okay.
Tastsinn, Geschmackssinn, Geruchssinn.
Und was machen die dann?
Sie tasten sich voran und wenn sie sich riechen können, dann entsteht daraus eine Sexualität. Und wenn sie sich nicht riechen können, dann findet es eben nicht statt.
Riechen, nicht riechen ist das entscheidende Kriterium dafür.
Ich nenne es riechen, weil man... Oder sagen wir so, das Spannende daran ist ja zu zeigen, was ist denn jetzt wirklich Sexualität? Muss ich jemanden gesehen haben, um mich sexuell angezogen zu fühlen? Mhm. Muss ich denn angezogen sein, um eine Sexualität mit jemandem auszuüben? Wenn ja, wie sieht das aus? Der Punkt war auch das Risiko, es kann auch total in die Binsen gehen. Ja? Das heißt, es kann sein, dass die einfach dastehen und sagen, ich kann nicht, ja. Ich fürchte mich, ich kann das nicht tun. Ja. Gut, das ist Risiko, das nehme ich auf mich, weil die Leute wirklich auch kein einziges Mal vor der Gut, Kamera gestanden sind.
Aber da haben sie natürlich
sind.
Zeit und letztlich auch Geld für nichts und für umsonst investiert.
Das macht nichts.
Nicht?
Nein.
Na gut, irgendwie muss man ja auch seine Miete bezahlen in Wien, wenn man in Wien lebt.
Klar.
Arthouse Vienna, so heißt die Firma, die Adrine Simonian gehört und mit der sie ihre künstlerischen und künstlerisch wertvollen Pornofilme dreht. Wie ist es eigentlich, Frau Simonian, wenn man eine Firma aufmacht, braucht man ja vielleicht auch einen Bankkredit und schlägt dann bei irgendeinem Bankberater auf und sagt, brauche für meine Pornofirma Kohle?
Es ist ein bisschen anders gerannt. Also es gab schon was ich ausgeben habe können.
Okay, also Sie hatten den Kredit schon?
Wir hatten genug Geld, dass ich das machen konnte. Und vielleicht erwähnenswert ist, dass die Bank sich jetzt gegengestellt hat und mich als Businesskunden rausverordert hat, weil sie das ethisch nicht vertreten können, okay. Was ich mache.
Weil es schmutzig ist und...
Eben,
Sünde.
Rotlichtmilieu und Pornografie ist ja. ethisch nicht
haben
sauber.
Haben Sie zwischenzeitlich eine andere Bank gefunden?
Ja, habe ich. Das war kein Problem. Aber ich habe nur als erstes gesagt, das ist für mich sehr interessant, das gerade von einer Bank zu hören.
Apropos Geld. Sie machen die Geschichte vermutlich jedenfalls nicht nur aus idealistischen und altruistischen Gründen, sondern Sie wollen auch Geld verdienen.
Richtig.
Wie und womit verdienen Sie Geld?
Die Leute kaufen sich die Filme und... man verdient natürlich was dabei, das ist keine Frage.
Was kostet so ein Film?
Das ist ganz unterschiedlich. Wir
Zum
sind
Beispiel?
Noch, 3,90 bis 8,90. Wir sind auch gerade dabei, die Plattform total zu erweitern. Ich will andere Femporn-Produzentinnen und Regisseure dazunehmen und einfach eine Plattform schaffen, die einfach Pornografie in einem anderen Licht darstellen.
Ja, wie ist eigentlich die Reaktion und die Resonanz derer, die jetzt als Kunden bei Ihnen sowas sich angucken?
Also ich sage mal, zu 90% sind sie sehr, sehr positiv. Man muss auch sagen, dass das Klientel, welches meine Filme konsumiert, eher Akademiker, gebildete Menschen sind, Intellektuelle etc. Ja. Und es gibt auch natürlich ein paar, die das vollkommen unspannend finden.
Auf der anderen Seite könnte man auch sagen, die Startbedingungen für so ein Unternehmen sind ja nicht ideal, wenn in diesem Pornografiebereich mit diesen zigtausenden Videoclips ja fast alles für umsonst zu haben, sprich anzugucken ist.
Nicht das, was wir tun. Das gibt es eben nicht. Und darum geht es. Es geht darum zu sagen, ich möchte gerne einen anderen Blickwinkel auf die Pornografie werfen. Und das ist es mir wert. Das ist das Gleiche wie iTunes oder Amazon, wenn ich ein MP3-File von irgendeiner Band kaufe. Ich sage, die finde ich toll. Und da zahle ich jetzt die 1,99 € für diesen Titel. Ja. Und das ist hier genauso.
Wir sind am Ende der Sendung.
Das war sehr schön.
Ich bedanke mich, dass Sie da waren.
Ja, das war
Kommen
sehr
Sie gut
fein.
Zurück. Wann ist der nächste Dreh?
In einem Monat.
So lange dauert es noch?
Ja.
Okay, und wer kommt dann?
Blind Date und ich will versuchen diesmal, ich habe einen 90-jährigen Kandidaten.
Bitte. Habe ich gerade richtig gehört? 90?
90, ja. Er ist 90. Ich finde einfach Sexualität im Alter ist so tabuisiert und deshalb der 90-Jährige.
Und der taugt, wenn ich so direkt fragen darf, mit seinen 90 Jahren noch zum Hauptdarsteller?
Ja.
Dann sind wir gespannt. Vielen Dank.
Eins gehört.